Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Der Ölpreis ist ja jetzt der eigentliche Oberbefehlshaber an den Börsen. Ist der Iran-Konflikt für Europas Börsen gerade eher Energiekostenschocker als echter Kriegsschauplatz?
Auf jeden Fall. Also die europäischen Börsen sind wesentlich stärker von dem Konflikt betroffen als die amerikanischen. Das sieht man schon, wenn man sich die Monatsperformance anschaut. Der Nasdaq ist sogar leicht im Plus. Monat ist ja gerade eine Woche alt und der Konflikt ist ja auch gerade eine Woche alt. Konflikt hat ja gestartet am Wochenende, wo der Monatswechsel war. Insofern kann man über die Monatsperformance eigentlich gut ablesen, was da passiert ist. Ja, und den DAX, den hat es mit -6% fast am meisten getroffen, den Eurostoxx 50 auch mit -6% und den Stoxx Europe 600 nur in Anführungsstrichen -4,8%, weil der halt über die Börse UK Rohstoffwerte noch drin hat, die sich natürlich stabilisiert haben, weil Rohstoffwerte ja profitieren ja von hohen Ölpreisen.
Kannst du mir erklären, warum die US-Börsen eigentlich so gechillt waren, anstatt unseren Börsen in Europa?
Ja, weil die US-Amerikaner von dem Konflikt so gut wie nicht betroffen sind. Also Amerika ist energieunabhängig, kann sich selbst versorgen mit Energie. Das heißt, höhere Rohstoffpreise sind sogar für die Ölproduzenten dort eher gut. Und ansonsten ist der Konflikt aus Sicht der amerikanischen Börse sehr, sehr, sehr weit weg. Es hat ja auch dieses Amerika-Bashing gegeben vor der Krise, also raus aus Amerika und rein in Asien, rein in Europa. Also diese Rotation aus amerikanischen Werten heraus, begleitet mit einem nicht schwächeren Dollar, aber zumindest einem angegriffenen Dollar. Und das hat sich jetzt alles wieder invertiert. Also es ist jetzt wieder, das Geld fließt quasi wieder zurück aus Europa raus, wegen der Rohstoffabhängigkeit und der Unsicherheit des Konflikts. Der Konflikt ist ja auch viel näher an uns dran als jetzt in Amerika. Und deswegen ist die amerikanische Börse eigentlich recht stabil.
Lass uns mal in den Helikopter einsteigen und mal nach oben fliegen und das Ganze mal von oben betrachten. Es gibt ja viele Szenarien, wie es weitergeht. Also US-Präsident sagte, es dauert ein bisschen länger, 4 Wochen. Man sieht eine totale militärische Überlegenheit der USA in diesem Konflikt. Es kann ja wirklich zu einem Regimewechsel kommen. Es könnte schnell gehen, 4 Wochen, 6 Wochen, 6 Monate oder innerhalb eines Jahres. Dann wäre es vielleicht sogar ein Glücksfall. Es kann aber sich auch, sagen wir mal, zu einem halben neuen Weltkrieg ausbreiten, wenn andere Länder die Chance ergreifen würden und sagen, oh, die USA ist abgelenkt. Also China könnte sich Taiwan holen, Russland könnte vielleicht sagen, oh, jetzt nehmen wir mal ein paar Balkanländer dazu oder nehmen wir Lettland, Litauen. Das Ganze in Betrachtung der Börsen. Wie ist dein Überblick, wenn du in den Helikopter einsteigst für diese Lage? Man kann ja nie einschätzen, wie es wirklich ausgeht.
Absolut nicht. Und natürlich habe ich auch keinen Helikopter und kann auch nicht von oben gucken, aber es ist ein schönes Bild. Aber was ich natürlich mitkriege, ist, wie der Markt darüber denkt und wie die Hauptanalysten zurzeit die Lage einschätzen. Eigentlich ist im Moment eingepreist, dass der Konflikt relativ schnell zu Ende kommt. Ein Ölpreis bei 86 ist nichts Dramatisches. Ölpreis bei 86 bedeutet, das kann noch eine Woche, 2 Wochen weitergehen, aber mehr auch nicht. Also der Markt geht eigentlich davon aus, dass das relativ schnell beendet wird. Ansonsten wären die Börsen auch nicht da, wo sie sind. Wir sind ja jetzt immer noch über den 200-Tage-Linien, fast überall, nur beim DAX nicht. Da sind wir 2% drunter. Aber jetzt zum Beispiel im Eurostoxx sind wir 2,5% über der 200-Tage-Linie. Im Nasdaq sind wir fast 3% über der 200-Tage-Linie. Wenn man sich die Charts angucken würde, ohne den Konflikt zu kennen, würde man sagen, oh, das ist eine technische Reaktion gewesen, in Europa eine sehr starke, weil vorher Allzeithochs erreicht wurden, aber mehr auch nicht. Das heißt, den jetzigen Stand, den wir jetzt haben an der Börse, geht eigentlich davon aus, dass es irgendwie relativ schnell beendet wird. Und wie das Ende ausgeht oder das potenzielle Ende, das weiß natürlich keiner, darüber wird viel spekuliert, aber für die Börse ist weniger wichtig, ob es einen Regime-Change gibt, sondern es ist eigentlich nur wichtig, ob die Schiffe wieder durch die Straße von Hormuz fahren können. Wenn das gegeben ist, auch wenn das jetzige Regime noch da ist, wird der Ölpreis sofort wieder runtergehen, wo er hergekommen ist. Und dann wird sich auch alles entspannen. Die Börsen werden wieder hochspringen. Und dann hat Europa natürlich im Umkehrfall jetzt auch mehr Leverage als die USA. Muss man auch sehen. Also da ist eigentlich tolle Opportunity. Ich glaube, es wird ja immer so schwarz-weiß diskutiert, wie das jetzt ausgeht. Die Bären sagen, keine Chance, da braucht man Bodentruppen, das wird nie funktionieren. Und die Bullen sagen, der amerikanische Präsident braucht einen niedrigen Ölpreis, braucht einen Erfolg in dem Iran. Ansonsten wird er die Midterms nicht gewinnen. Er ist der Hauptspieler in diesem Krieg, also wird er schon wissen, was er tut. Das sind so die zwei Lager. Ich sehe eine relativ große Wahrscheinlichkeit für ein Szenario, was eigentlich überhaupt nicht besprochen wird, nämlich, dass die Angriffe einfach aufhören. Dass nach einer gewissen Zeit so viel zerstört wurde, dass der amerikanische Präsident plötzlich sagt, wir haben jetzt alles zerstört, was wir zerstören wollten. Die werden bis auf Weiteres keine Raketen mehr haben, keine Atomwaffen sowieso nicht. Die Infrastruktur ist so sehr beschädigt, dass sie auch die Straße von Hormuz nicht mehr beeinträchtigen können. Die werden wir jetzt auch bewachen. Und ansonsten kommen wir dann zurück, warten wir mal ab, was im Iran passiert, und dann kommen wir zurück, falls es nochmal ein Problem geben wird. Und auch das würde eigentlich zu einer schnellen Erholung der europäischen Börsen führen.
Stimmt, das ist weder schwarz noch weiß, sondern wir stoppen mal und dann ist es nicht unbedingt Regime Change, aber vielleicht kommt da ja was anderes. Ja, man kann ja in verschiedenen Richtungen denken und agieren. Wo liegen denn nochmal die Chancen für Anleger?
Ja, zunächst einmal ist das Niveau interessant, darüber haben wir ja gerade gesprochen, aber die impliziten Volatilitäten sind halt vorne auch extrem hoch. Das heißt, überall, wo man Volatilität verkauft, kann man im Moment extrem gute Konditionen bekommen und man kann ja auch über ein strukturiertes Produkt, also über ein Discount-Zertifikat zum Beispiel, kann man ja auch niedriger einsteigen in den Markt und diese hohe Volatilität nutzen, denn sollte das dann nicht passieren, dass der Markt runtergeht, kriegt man extrem hohe Verzinsung. Ganz wichtig bei diesen Produkten, so kurz wie möglich gehen, weil der Reiz ist daran, möglichst die hohen Volatilitäten vorne auszunutzen. Ansonsten vielleicht nochmal einen Blick kurz auf den Zinsmarkt. Wir haben stark gestiegene Zinsen in Amerika wegen den Inflationssorgen, die aus dem Rohstoffanstieg kommen. Also selbst Anleihen sind auf diesem Level wahrscheinlich für viele interessant. Auch darüber kann man nachdenken.
Ich meine, lass uns doch mal schnell über Zweitrundeneffekte diskutieren. Ich glaube, die Gewinner und Verlierer, die stehen momentan relativ schnell fest. Gewinner sind die Ölkonzerne, die die Preise in den USA nach oben treiben können. Verlierer sind momentan wir, die höhere Preise zahlen müssen. Verlierer sind Fluggesellschaften. Du kannst die Liste gerne noch weitermachen. Was es durchaus gibt, es gibt ja die Story, dass Saudi-Arabien zum Beispiel das Öllager voll hat. Hat so viel Öl, kann nichts mehr Neues nachproduzieren. Jetzt muss sie quasi Richtung Rotes Meer das Öl umleiten. Hatte vorher zuerst günstiges Öl nach Asien eigentlich geschickt. Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel die Ölländer, dass die plötzlich ein bisschen Geld sparen müssten, rein theoretisch, weil sie nicht mehr so viel umsetzen. Die sind ja auch intensiv beteiligt in den KI-Unternehmen in Amerika. Also das könnten eine Delle geben für die KI-Aktien, dass sie sagen, okay, wir ziehen da mal ein bisschen Geld ab. Und auf der anderen Seite wäre auch ein Szenario, eines der größten Rechenzentren wird ja in Dubai geplant und in Oman, und Saudi-Arabien will auch ein riesiges Rechenzentrum haben von eben diesen KI-Firmen. Und dass die vielleicht sich überlegen, die Situation ist mir dort unsicher, ich ziehe mal was ab. Und wenn das stimmt, ist ja in Oman, glaube ich, auch von Amazon ein AWS-Rechenzentrum getroffen worden. Also das sind so Zweitrundeneffekte, an die man eigentlich nicht sofort denkt.
Ja, absolut. Das kann passieren. Aber wie gesagt, das Base-Szenario des Marktes ist, dass es gar nicht dazu kommt. Und du hattest ja auch angesprochen, die Ölreserven waren hoch. Ja, sie waren das ganze Jahr schon hoch. Deswegen war auch der Ölpreis so niedrig. Und ja, es gibt auch Alternativen als die Straße von Hormuz, es gibt auch Pipelines etc. Der Punkt ist nur, 20% der Ölversorgung geht durch diese Straße von Hormuz und das kann man nicht in 4 bis 6 Wochen alles auffangen. Insofern, für eine Entspannung der Märkte braucht es einfach eine offene Straße von Hormuz. Ob die Anrainerstaaten, die jetzt auch überraschenderweise mit Drohnen angegriffen wurden, und der Schaden ist ja jetzt bisher überschaubar aus militärischer Sicht, ob die zu solchen drastischen Mitteln greifen und dann in die KI-Industrie angreifen, I don't know. Wenn man sich das KI-Narrative anguckt, dann hatten wir da ja diese KI-Scare-Story und sehr viel Druck auf Softwareunternehmen etc. Das ist alles seit einer Woche vom Tisch und es geht schon wieder in die andere Richtung. Man darf auch nicht vergessen, diese Aktien sind teilweise sehr, sehr tief gesunken und haben jetzt KGVs, die absolut auf normalem Level sind. Also um deine Frage in irgendeiner Weise halbwegs zu beantworten, Ich glaube, die Technologie-Stocks sind eher in einer guten Position im Moment und werden nicht davon betroffen werden, was weiter in diesem Konflikt passiert.
Ja, ja. Also damit ist die Frage eigentlich auch schon beantwortet. Sind die aktuellen Kurse schon Kaufkurse oder greifen Anleger da womöglich noch ins fallende Messer?
Wie eingangs besprochen, keiner kann ausschließen, dass diese Sache noch eskaliert und eine ganz andere Wendung einnimmt und Dinge passieren, die wir nicht sehen und auf dem Radar haben. Wir sind alle keine Militärspezialisten. Wir wissen alle nicht, was genau in der Regierung vom Iran im Moment abgeht. Bisher ist eingepreist, dass es relativ schnell zum Ende kommt. Wenn das wirklich passiert, gibt es einen Rebound, wie besprochen, vorwiegend dann erstmal in Europa. Und das sind tolle Chancen. Und wir haben auch interessante Niveaus generell erreicht, was den DAX zum Beispiel angeht, mit 2% unter der 200-Tage-Linie. Also wer jetzt einsteigt, hat eine Chance nach oben von 7,5%. Also wer langfristig strategisch denkt, würde ich sagen, das ist ein gutes Level. Beim Stoxx Europe 600, der ja vom TIM Invest Europa Plus Fonds passiv abgebildet wird, war es sehr interessant zu sehen, dass die 600 Indexpunkte, also wir sind gerade bei 603,38 im Index, dass die 600 Indexpunkte nach unten verteidigt wurde. Also man konnte richtig im März-Future sehen, das hat getickt, 600, dann nochmal einen Tick drüber und sofort war es wieder bei 601. Ne?
Ja.
Also es sind einfach interessante strategische Levels, um Positionen einzugehen.
Lass uns da mal tiefer einsteigen.
Warnhinweisen, die es dazu immer gibt.
Lass uns da mal tiefer einsteigen, dein TIM Invest Europa Plus Fonds. Also wie machst du jetzt deine Fonds Rebound fit, ohne den Versicherungsschutz zu früh vom Markt zu nehmen?
Also zunächst mal hatten wir ja bis zum letzten Freitag, und das war sehr glücklich, haben wir die Absicherung immer weiter nachgezogen. Wir hatten ja immer so einen Abstand von 5%, den haben wir auch eingehalten. Und diese 5% sind jetzt genau ausgelotet worden. Also der Markt ist genau 5% gefallen und ist quasi jetzt in die Absicherungszone eingetaucht. Also konkret ist sie bei 605 und der Index, wie gesagt, ist bei 603,55. Und da ändern wir jetzt gar nichts dran, weil deswegen hatten wir sie ja immer an Bord und deswegen haben wir sie gepflegt und deswegen haben wir sie, wir brauchen sie jetzt. Ne? Also wenn der Markt jetzt nochmal 10-20% runtergeht, dann ist der Fonds voll abgesichert nach unten und genau das soll die Absicherungszone ja auch gewährleisten. Jetzt sind wir aber nicht 5% gefallen, sondern wesentlich wenig. Der Fonds ist immer noch über 2% im Plus dieses Jahr. Und das lag daran, dass wir in dieser Absicherungszone, haben wir auch oft drüber gesprochen, immer Seitwärtspositionen eingegangen sind, wo wir kurzfristige Calls verkauft haben. Und die konnten wir natürlich jetzt alle wunderbar eindecken und die Prämien daraus waren letztendlich höher als wiederum die Absicherung, die wir nach oben dafür gebraucht haben. Und deswegen ist der Fonds relativ gedämpft und das war auch der Plan, zur Absicherungsposition runtergefallen. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie machen wir den Fit nach oben, indem wir natürlich jetzt nicht ihn deckeln, sondern die Seitwärtspositionen erstmal total zurückfahren und im Prinzip ab der Absicherungszone jetzt bei 605 nach oben richtig mitziehen lassen können. Und das tun wir gerade. Wir haben gerade jetzt auch Verfall in diesen Sekunden, also Eurostoxx 50 schon verfallen, der DAX kommt noch um 13 Uhr. Spannende Zeit für den Fonds, weil er zum ersten Mal seit langem mal wieder zeigt, wofür Absicherung eigentlich gut ist.
Also das heißt, der Oberbefehlshaber des Fonds ist nicht der Ölpreis, sondern Thomas Timmermann.
Ich danke dir.
Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2 M. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.